Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist wieder Montag, liebe Leute, ihr wisst, was das heißt. Es ist Zeit für die neue Ausgabe von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr euch für dieses Format entschieden habt und mit dabei seid bei Episode 414. Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen keine Spiele bei den Vereinsmannschaften der Männer, denn es wurden noch Partien ausgetragen in der Europameisterschaftsqualifikation. Alle Teilnehmer stehen mittlerweile fest, aber ich dachte mir, nee, das ist jetzt heute kein Thema. Wir machen was ganz anderes. Wir schauen zum Beispiel auf die Lage bei der HSG Wetzlar, denn die haben Frank Carstens vor die Tür gesetzt. Es war bereits bekannt, im Sommer muss er den Verein verlassen, wobei muss nicht ganz richtig ist. Er wird den Verein verlassen. So war es kommuniziert. Man trennt sich einvernehmlich mehr oder weniger. Vertrag wird nicht verlängert und Mome Ilic übernimmt. Der hat jetzt per sofort übernommen und darüber spreche ich mit Volkmar Schäfer von der VRM Wetzlar. Und es geht im zweiten Teil der Ausgabe um die zweite Liga. Erstmal konkret um den ASV Hamm-Westfalen. Günther Thomas, mein Experte vom Westfälischen Anzeiger, ist zu Gast und er klärt uns auf über die Lage in Hamm und auch über die Lage im Abstiegskampf. Ein Abstiegskampf, der wirklich phänomenal ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wenn ihr euch nicht so sehr für die zweite Liga interessiert, schaut einfach mal auf die Tabelle. Der siebte kann noch absteigen. Es ist eigentlich nicht zu fassen. Und im Interview der Woche begrüße ich eine Spielerin, die gerade vor wenigen Tagen den größten Erfolg ihrer noch sehr jungen Karriere gefeiert hat. Johanna Reichert vom Thüringer HC. Sie ist Torschützenkönigin der European League geworden. MVP des Final Four, hat in zwei Spielen in Graz 29 Tore erzielt und spricht mit mir darüber, wie sie all das erlebt hat. Es ist ein tolles Interview geworden. Weit über eine halbe Stunde lang, hatte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber sie hat einfach viele tolle Dinge erzählt. Es geht um Mentalität und so weiter. Es geht ja um ihren Weg aus dem kleinen Österreich sozusagen ins große Handball Deutschland und dann an die Spitze Europas, zumindest in der European League. Und ja, das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Nach dieser langen Anmoderation sage ich aber erstmal hallo und herzlich willkommen an den Kollegen Volkmar Schäfer von der VRM Wetzlar. Schön, dass du da bist. Hallo Volkmar.
Hallo Sascha, grüß dich.
Du, wir haben ja gerade, bevor die Aufnahme begonnen hat, haben wir über künstliche Intelligenz gesprochen und das ist ja gerade in unserer Branche relativ wichtig. Jetzt mal ein bisschen salopp formuliert. Hätte die HSG Wetzlar bei der Entscheidungsfindung, wie man jetzt mit der Trainersituation umgeht, auch besser auf künstliche Intelligenz gesetzt?
Nein, auf keinen Fall. Das ist immer noch Sport, Handmade-Sport. Man hat mit Personen zu tun, man will auch weiter mit Personen zu tun haben. Nein, nein, nein. Also das ist und bleibt, wie gesagt, greifbar und soll auch greifbar bleiben und nicht über irgendwelche Computerprogramme rausgefunden werden, wer denn da jetzt vielleicht der Beste ist oder eben nicht.
Der Meinung bin ich auch und deswegen bin ich froh, dass wir beide ganz normal miteinander sprechen und das nicht irgendwie künstlich ist. Ja, HSG Wetzlar, Frank Carstens, Mome Ilic, das sind die Schlagwörter unseres Gespräches. Und als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, Volkmar, da war das alles in Ordnung bei der HSG. Man war in sicherem Fahrwasser. Man wusste aber auch, Frank Carstens wird den Verein zum Saisonende verlassen. Wir haben uns unterhalten nach diesem furiosen Sieg gegen den THW Kiel. Und du warst auch zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr optimistisch, dass der Verein bzw. die Mannschaft sich gefangen haben, dass sie jetzt auch ja miteinander spielen nach den vielen Wechseln im vergangenen Sommer. Bitte sage mir, was ist in den letzten Wochen bitte passiert?
Toh. Es sind ja tatsächlich dann 9 Spiele ins Land gegangen, in denen die HSG nur 1 gewonnen hat und 8 verloren hat. Da sind wir schon mal bei den nackten Zahlen. Was ist noch passiert? Ich glaube, der Frust wurde immer größer, der Frust der Fans auch. Die Performance wurde tatsächlich auch ein bisschen schlechter als vielen Leute in ein Formloch, die ja gerade gegen Kiel, wenn man Beispiel Justin Müller nimmt, super Spiel gemacht gegen Kiel, danach nicht mehr so wirklich am Start gewesen. Dazu kamen Verletzungen, um mal das Personal jetzt mal kurz aufzuzählen, was da an Spielern auch weggebrochen ist. Stefan Czabor ist ja dann ausgefallen, der ja super, super wichtig ist für die HSG. Der hat immer noch die beste Wurfeffizienz momentan in der Saison. Dann ist Dominik Mappes auch nicht mehr ganz so rund gelaufen. Da darf man ihn nicht kritisieren dafür, weil er ja im Grunde die Lebensversicherung für die HSG jetzt in dieser Saison war. Ich glaube, ohne ihn würde die HSG noch schlechter dastehen. Das heißt, noch schlechter, würde schlechter dastehen und würde wahrscheinlich auch an diesem Abstiegsstrich kratzen. Ja, und dann kommt eins zum anderen. Und ich habe dann irgendwann auch selbst mal geschrieben, und so ist das dann das Geschäft, dann ist der Trainer dran. Und dann wird der Trainer natürlich auch hinterfragt. Und dann kann der noch so viel sagen und die Mannschaft auch noch so viel pochen, dass wir sowieso alle nicht absichtlich verlieren und im Training auch alle alles geben. Aber wenn dann die Ergebnisse fehlen, dann geht's an den Trainer. Und genau das ist passiert.
Wir schauen nochmal zurück. Wir haben ja den Sieg gegen den THW Kiel gerade angesprochen. Das war Mitte Februar. Danach gab es eine 2-Tore-Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf. Wenn man das nackte Ergebnis sieht, sagt man ja, okay, das ist in Ordnung, so möchte ich es mal ausdrücken. Dann gab es eine 1-Tore-Heimniederlage gegen den THSV Eisenach, der sich zu dem Zeitpunkt aber auch in einer sehr guten Verfassung befunden hat. Dann hat man hoch verloren bei den Füchsen Berlin, haben aber auch schon andere hoch verloren. Dann hat man zu Hause gegen Frischhoff Göppingen gewonnen, also alles wieder in Ordnung. Dann gab es leider eine Klatsche in Gummersbach und ich glaube, das war so der Anfang vom Ende. Danach dann eine Heimniederlage gegen den TVB Stuttgart, auswärts verloren beim VfL Potsdam, natürlich auch ein großes Thema gewesen. Dann eine Heimniederlage gegen Magdeburg, wo man wieder sagt, ja, das ist eigentlich im Rahmen. Aber dann dieses Ergebnis am 1. Mai in Leipzig. 12-Tore-Niederlage beim SC DHFK, der, ja, das kann man glaube ich so sagen, zu dem Zeitpunkt nicht in der Top-Verfassung war der vergangenen Jahre. Weil wenn man mal schaut, wie Leipzig so spielt und wie sie so drauf waren, dann hat mich persönlich dieses Ergebnis schon ziemlich vom Hocker gerissen. Wie war das bei dir?
Ich habe das Spiel gesehen, ich habe das Spiel auch dann geschrieben. Ich habe da fassungslos davor gesessen, habe natürlich irgendwie auch gar nicht so richtig bedacht, um der HSG jetzt mal ganz kurz zur Seite zu springen, wer da alles dann noch gefehlt hat. Da ist ja Jonas Schoch dann auch noch während des Spiels ausgefallen. Da waren einige Leute, nicht nur Czabor, Till Klimke hat ja auch noch einen Hexenschuss gehabt, war auch raus. Anadi Soljakovic muss es dann alleine richten, mehr oder minder im Tor. Also Personal war schon dünner. Also man hätte auch, wenn man vorher gesagt hätte, die HSG verliert in Leipzig, sagen können, ja, aber nicht mit 12. Und dieses Auftreten, das war unfassbar. Das hat mich fassungslos gemacht. Ich bin ja nicht der Handballprofi und werde niemandem zu nahe treten, der da diesen Sport betreibt und auf höchstem Niveau betreibt. Aber das war schon ein Offenbarungseid, ein sportlicher. Und man hat Frank Carstens danach bei deinem am Mikro irgendwie auch angemerkt, oh, es könnte auch eng werden für ihn. Und am nächsten Tag ist er dann auch freigestellt worden, inklusive Philipp Mikulowski, seinem Co-Trainer. Und wie gesagt, ich war fassungslos.
Ich habe dieses Spiel nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Dementsprechend habe ich auch das von dir angesprochene Interview nicht gesehen. Wirkte er ratlos?
Er wirkte müde. Er wirkte müde. Er wirkte nicht amtsmüde, aber er wirkte wortmüde. Er ist nie um ein Wort verlegen, das wissen wir alle. Auch aus Minderzeiten noch und auch in Wetzlar war er nie um ein Wort verlegen. Er hat sich auch immer vor die Mannschaft gestellt. Aber irgendwie wirkte er müde. Nicht nur anhand der Zahlen, die natürlich, die habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, wenn dann Menschen wie Dominik Mappes und Philipp Auhansu, der ja wieder im Kommen ist und auch ganz gut gespielt hat in den Spielen davor, dann da Trefferquoten hinlegen, die sind unterirdisch. Und wenn der Ball halt nicht ins Tor fliegt, können eigentlich die Spieler noch was dafür. Aber er hat dann auch gemerkt, oh Mann, aber der Trainer wirft zwar keine Tore, aber der Trainer kann auch geworfen werden.
Nun ist er weg und es war ja klar, dass er im Sommer den Verein verlassen würde. Wir wissen, er war lange bei GWD Minden, hat da aus meiner Sicht sehr, sehr gute Arbeit geleistet und diesen Verein immer wieder in der ersten Liga gehalten unter teilweise sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Und dann ist er nach Wetzlar gegangen, hat das wieder nach Wetzlar gebracht, was man gebraucht hat, nämlich Ruhe und auch ein bisschen mehr Konstanz. In der Vorsaison hat er souverän den Klassenerhalt geschafft und auch in dieser Saison wird da ja nichts mehr anbrennen. Also das ist sehr unrealistisch. Wir schauen gleich noch auf den allerdings sehr, sehr schwierigen Spielplan für die HSG. Wie würdest du jetzt diese ja fast 2 Jahre Frank Carstens bei der HSG Wetzlar bewerten?
Erfrischend. Weil Karl Mannschneider war ja davor lange da, dann kam Ben Matschke, der ist ja dann nicht im Chaos, aber musste dann gehen und dann war ja mit dieser Interimslösung Kamsic, Wekolowski vorher, Kurz Vorwart, schon sehr viel Unruhe drin. Das heißt nicht nur erfrischen, sondern er hat auch Ruhe reingebracht. Es gibt dieses strapazierte Wort Entwicklung, er hat auch Entwicklung reingebracht. Da haben ihm natürlich auch die Spieler, die die HSG dann in der Zeit geholt hat, Stichwort Mappes, Stichwort Auhansu, der natürlich am Anfang noch nicht so wirklich gut drauf war oder auch da zurückgeworfen wurde durch Verletzungen. Aber hat ihm auch das Spielerpersonal geholfen, dann auch in sicheren Fahrwassern zu sein. Aber immer authentisch, immer auch sich vor die Mannschaft gestellt, wenn es mal nicht so lief. Sensationeller Mensch und immer für eine Geschichte auch da für uns. Natürlich auch ein Glücksfall, aber am Ende genau an dem gescheitert, was ich schon eingangs erwähnt habe, an den Ergebnissen, wie es meistens so ist, wenn ein Trainer gehen muss.
Aber insgesamt, wenn ich dir jetzt so zuhöre, muss ich sagen, ist das ein relativ positives Fazit.
Das ist ein positives Fazit. Ich stehe da auch dazu und ich gehe davon aus, meine Kollegen auch. Und ich gehe auch davon aus, die Verantwortlichen stehen da auch dazu. Aber die haben jetzt die Reißleine gezogen. Wahrscheinlich auch, weil sie es mussten, weil du gehst immer mit dem letzten Eindruck aus einer Saison raus. Egal, ob die HSG jetzt mit 18 oder mit 22 Punkten, Pluspunkten oder vielleicht auch mit noch mehr oder vielleicht auch mit weniger, also weniger als 18 geht ja nicht, die haben sie ja schon aus der Saison geht, aber es zählt immer dieser letzte Eindruck auch so ein bisschen. Und plus die Tatsache, dass natürlich diese schwankenden Leistungen gerade zu Hause, wir haben das auch schon erwähnt, ne? Kiel, himmelhoch jauchzend, Stuttgart zu Tode betrübt. Dann dieses Spiel in Potsdam, was so auch hätte nicht sein können. Und dann natürlich als i-Tüpfelchen dieses minus 12 in Leipzig. Man hätte vielleicht mit minus 5, minus 6 sagen können, okay, das ist unsere Personaldecke hier geschuldet. Ja, und dann mussten die Verantwortlichen halt die Reißleine ziehen. Egal, ob das jetzt eine positive Bilanz ist oder nicht, bis dahin.
Jetzt war ja auch schon bekannt, Momo Ilić übernimmt zur kommenden Saison die HSG Wetzlar. Da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber hat es dich überrascht, dass sie jetzt sofort ihn dahinsetzen? Weil man hätte ja sagen können, wir versuchen das jetzt nochmal in einer anderen Konstellation bis Saisonende, damit Ilić im Sommer einen sauberen Start hat.
Ja, es hat mich überrascht. Es hat mich wirklich überrascht. Aber vielleicht auch nur bis zu dem Moment, wo sie dann gesagt haben, er kommt jetzt schon. Oder ich ihn dann auch getroffen habe oder er bei der ersten Pressekonferenz schon mal so sein Programm vorgestellt hat. Aber bis dahin, muss ich sagen, hat mich das überrascht, weil ich dann gedacht habe, na gut, dann werden sie wieder Feuerwehrmann Kamsic nach vorne nehmen. Und Philipp Mikulowski hat ja auch jetzt einen Abgang bekommen, den er eigentlich auch nicht wirklich verdient hat. Dann dachte ich, na, der bleibt vielleicht. Gut, das war ja dann auch nicht mehr der Fall. Ich hoffe, dass er seinen Abschied noch bekommt. Sie denken da auch drüber nach bei der HSG, zumindest ist mir das zu Ohren gekommen. Also jedenfalls zurück habe ich gedacht, na, Kamsic könnte es schon dann wieder machen. Der ja, ist ja dann auch so diese interne Lösung und der kennt die Mannschaft ja auch sehr, sehr gut als sportlicher Leiter und als langjähriger Torwarttrainer und natürlich auch durch diese Zeit als Interimstrainer und ist ja ganz nah an der Mannschaft dran. Und dann übernimmt Momi Ilić, genau wie du gerade sagtest, im Sommer mit einem glatten Schnitt und nicht jetzt schon, weil mich umtreibt dann immer so dieses Gefühl, so vorher schon immer, oh, das ist aber auch eine Gefahr, das ist eine Chance jetzt, dass er sie alle schon kennenlernt oder dieses Umfeld hier und ist ja auch speziell und ne, Dudenhofen, Dorf so ein bisschen und jetzt heißt es jetzt kein Dorf, aber es ist ja immer noch so ein bisschen die Mentalität und die Fans sind ja auch sehr, sehr eng dran und sehr, sehr betroffen oder sehr, sehr enthusiastisch, je nachdem, wie so Spiele dann auch ausgehen oder wie eine Entwicklung ist. Und dann habe ich gedacht, es ist ja eine Gefahr dabei, wenn der jetzt die letzten 6 Spiele auch wieder verliert. Ist ja tatsächlich auch noch möglich, ist ja noch nicht weitergegangen mit ihm in der Bundesliga als HSG-Trainer, dass er sich da gleich mal ordentlich verbrennt sozusagen oder da gleich mal ordentlich Gegenwind bekommt. Aber der HSG hat sich so entschieden und wir kommen ja jetzt gleich drauf. Ich glaube, das ist kein schlechter Weg.
Ja, lass uns über diesen Weg sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, du warst überrascht, bis dann Momo Ilić auch bei dieser ersten Pressekonferenz gesprochen hat. Welchen Eindruck hast du von ihm gewonnen? Ich habe auch ein kurzes Video-Interview mit ihm gesehen und ja, der hat natürlich Bock, ist ja ganz klar. Also der will natürlich auch wieder in die Trainingshalle, der will am Seitenrand stehen, der will Kommandos geben und so weiter. Kann ich absolut verstehen. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht und warum sagst du, dass das jetzt trotz dieser Tatsache, dass es ja auch jetzt in den nächsten Spielen durchaus schief gehen kann und er dann keinen sauberen Start im Sommer hat, warum sagst du trotzdem, dass das ein guter Weg ist?
Du hast zwischendurch eben schon mal gesagt, dass er Bock hat. Und das merkst du ihm an. Und zwar in jeder Sehne. Erstens ist er nicht nur Sehne, der ist ja brutal durchtrainiert, wenn man ihn so sieht. Aber der könnte, glaube ich, noch, ja, vielleicht nicht mehr ganz so Handball spielen, wie er mal Handball gespielt hat. Aber der macht, glaube ich, ziemlich viel Sport. Und der will wieder an diese Seitenlinie und der will mit Menschen arbeiten und will am Handball dran sein. Und das merkst du ihm an in jeder Pore. Und der ist auch heiß. Und deswegen war der, glaube ich, auch nicht wirklich zu stoppen und hat auch sofort zugesagt. Also wir haben ja nachgefragt in der Pressekonferenz, genau mit diesem Ansatz, ne, könnte eine Gefahr sein. Warum tut er sich das an? Da sagt er, ja, weil ich dieses Projekt dann jetzt schon auch mal 6 Wochen vorantreiben kann und auch mal sehen kann, nicht nur die Jungs, die gehen am Ende der Saison, ob die noch performen, sondern er sieht dann auch, Na, es könnte ja auch was passieren, noch im Kader vielleicht. Wenn jetzt der eine oder andere nicht so wirklich mitzieht, wie er das will, nämlich 180%, dann kann da auch noch personell was passieren von denen, die eigentlich fest im Sattel sind für nächste Saison. Und von daher, ich bin von ihm wirklich überzeugt. Wir müssen natürlich jetzt abwarten, ne? Also das kann auch in der Bundesliga ganz anders sein als an einem Testspiel gegen die HSG Kleinheim und dann gönnen sie am letzten Mittwoch.
Da gehe ich mal schwer davon aus, dass das ganz anders ist. Und das ist eine gute Vorlage von dir. Wir schauen auf den Spielplan. Am Donnerstag gegen die SG Flensburg-Handewitt. Dann auswärts montags, also nur ein paar Tage Pause, bei der MT Melsung. Dann ist man zweimal Gastgeber gegen den TBV Lemgo-Lippe und gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Dann geht's auswärts zum HSV und zum Abschluss zu Hause gegen den HCR Lang. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist ein äußerst knackiger Spielplan, der hat es richtig in sich und ich bin mir nicht sicher, ob die in der aktuellen Konstellation Mome Ilic hin oder her und er hat Bock und er will und das merkt man ihm an, das ist alles super, ob die da noch, ich bin jetzt mal ganz extrem in meiner Aussage, ob die da noch ein Spiel gewinnen.
Ich habe mal durchgerechnet. Ich habe dann auch mir das Späßchen gemacht, auch hier offiziell bei uns in der Zeitung mal das komplette Programm von allen durchzurechnen. Natürlich geben Mannschaften dann untereinander auch wieder Punkte ab und holen halt eben nicht die Punkte gegen direkte Konkurrenten unten im Abstiegskampf. Ich glaube, die HSG geht mit höchstens 22 Punkten durchs Ziel. Daran hörst du schon, es müssten ja dann noch 4 Punkte her. Ich glaube, das ist das letzte Spiel gegen Erlangen, wenn es da spitz auf Knopf stehen sollte, was ich nicht glaube oder auch eigentlich schon weiß, also für die HSG noch spitz auf Knopf steht. Ich glaube, für Erlangen wird es so sein, dass sie das Spiel gewinnen und dann holen sie noch 2 Punkte und woanders 2 Punkte. Und ich glaube fast, dass sie gegen die Rhein-Neckar-Löwen noch gewinnen. Alles andere wäre eine Überraschung, wäre wahrscheinlich in manchen Fällen auch eine Sensation. Wir reden jetzt nicht über das Hessen-Derby, das Montagabend, das ist immer was noch spezieller, wenn man dann da auch anreist und an dem Tag selbst anreist und so weiter. Und auch das spezielle Spiel gegen Flensburg, das wäre der Zeitkick, nämlich das, wo mir Ilisch als alter Halbkieler, hätte ich fast gesagt, dann auch in der Pressekonferenz auf meine Frage, als ich gefragt habe, na, es gibt doch keinen besseren Start für jemanden, der noch so ein bisschen Kieler Blut in sich fließen lässt, als gegen Flensburg zu spielen, hat er gelacht und hat aber gesagt, ja, einmal Kieler, immer Kieler, aber er ist natürlich bei der HSG Wetzlar. Also das müssen die Flensburger eigentlich da auch trotzdem gewinnen, ne, wenn die gerade in diesen Wochen, wo man ja auch selbst noch Ambitionen hat. Also 22 Punkte sind möglich. Wenn es dann 18 sind am Ende, dann sind es 18. Dann sind es halt wieder 6 Spiele verloren am Stück. Dann sind es insgesamt 14 von 15 Spielen verloren. Und dann ist klar, ruhig ist das dann nicht. Aber Hoffnungsträger heißt nun mal Mome Ilic. Und Hoffnungsträger müssen dann aber auch auf dem Spielfeld wieder geboren sein oder ja zünden.
Das ist eben das Problem. Nochmal, Mome Ilic kann so viel Lust haben auf Handball, wie er möchte. Wenn die Spieler das auf der Platte nicht umsetzen, dann wird es natürlich schwer. Aktuell ist es so, dass die SG BBM Bietigheim 10 Punkte hat. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn sie vorher in 27 Spielen 10 Punkte holen, dass sie dann jetzt in den verbleibenden 7 Partien noch 8 Punkte holen. Das ist äußerst unwahrscheinlich, auch wenn man auf den Spielplan schaut. Also das wird nicht passieren. Das heißt, um den Klassenerhalt muss sich die HSG Wetzlar keine Sorgen mehr machen. Aber du hast gerade gesagt, wenn man alle Spiele verliert, und das ist ja durchaus möglich, ich sage nicht, dass das so kommen wird, aber es ist möglich, dann wären es 14 Niederlagen bei 15 Spielen und damit dann in eine neue Saison zu gehen, das ist ja ein richtiger Ballast. Das ist das, was ich eben meinte, Volkmar, als ich gesagt habe, warum nicht Ilic erst ab dem Sommer? Ich verstehe die Argumentation, auch seine Ausstrahlung und so weiter. Ich glaube schon, dass das mit den Spielern was machen wird. Auf der anderen Seite ist es ein enormes Risiko. Trotzdem kann ich nachvollziehen, dass man nach so einer Pleite in Leipzig und dem Auftreten dort den Trainer wechselt. Das hat der Bergische HC, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, im Vorjahr nicht gemacht. Da haben sie auch ganz hoch in Leipzig verloren, hätten den Trainer wechseln sollen. Und wenn sie das zu dem Zeitpunkt getan hätten, dann würden sie vielleicht noch in der ersten Liga spielen und hätten nicht diesen Umweg gehen müssen. Mit einer Saison in der zweiten Liga sind sie jetzt auch schon wieder aufgestiegen. Aber ich will nicht zu weit abschweifen vom Thema. Mome Ilic ist jetzt der Coach. Ein schwieriger Spielplan wartet auf ihn. Aber es gab auch eine positive Meldung, denn man hat einen neuen Spieler verpflichtet. Und zwar Philipp Wistorop vom THSV Eisenach, der dort sehr, sehr gute Leistungen bringt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der Königstransfer für die neue Saison ist. Wenn man aber sieht, wie er dort spielt, natürlich auch in einem sehr speziellen System, auch mit dem Hintergrund, dass er wie Ilic vom Balkan kommt, dass Jasmin Kamčić vom Balkan kommt. Also das könnte schon ganz gut passen.
Das wird passen, glaube ich auch. Jasmin Mikancic hat ja immer gesagt, wir brauchen für den Abgang Ole Klimke, der ja den Verein verlässt hier bei der HSG, dann noch jemanden, den wir Allrounder-mäßig einsetzen können im Rückraum, Rückraum links und Rückraum Mitte. Bistorop ist genau das Spielerprofil, glaube ich, was da reinpasst. Deswegen auch sehr, sehr positiv aus meiner Sicht zu bewerten. Wird Dominik Mappes entlasten können in Rückraum Mitte? Wird Ao Hansu und Jonas Schoch ja nicht nur der Ersatz sein, sondern der wird denen da auch intern sicher ordentlich Konkurrenzkampf bieten. Und ja, und dann habe ich ja zwischendurch eben schon mal gesagt, es kann sein, dass da auch noch personell vielleicht doch noch was kommt. Und genau dafür ist es vielleicht jetzt dann doch gar nicht so schlecht, dass Momir Ilić jetzt schon da ist und sehen kann, auf wen kann ich denn nächstes Jahr eigentlich bauen, also nächste Saison eigentlich bauen und auf wen vielleicht dann doch nicht. Also die Jungs müssen schon jetzt alle wirklich richtig Gas geben, tun sie auch, haben sie mir fast alle am Mittwoch nach dem Testspiel in Oberglehn gesagt. Gut, Worte müssen dann auch Taten folgen, aber ich glaube, Bistorop zurückzukommen, tut der HSG gut, ist ein toller Spieler, Königstransfer, ja, bin ich auch nicht wirklich bei dir, aber der wird die HSG verstärken und dann ist ja immer noch die Justin Müller ist ja zum Beispiel noch da. Ich glaube, der muss jetzt ein bisschen gucken, dass er in die Spur kommt, weil sonst kann, glaube ich, diese Position oder seine Person noch so zu Diskussionen führen, ob er nicht dann doch die HSG dann vorzeitig wieder verlässt. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn noch was passieren sollte, dann könnte es auf Linksaußen passieren.
Lass uns noch mal kurz auf die Doppelpersonalie Klimke eingehen. Denn als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da war zum Beispiel noch nicht klar, dass Till Klimke nach Dänemark wechselt. Das finde ich dann doch relativ überraschend. Okay, sein neuer Verein ist jetzt gerade aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga. Und es war vor allem auch noch nicht klar, dass Ole Klimke den Verein verlässt. Was bedeutet das für die beiden? Und hat man schon eine Idee, wohin es Ole Klimke zieht? Denn bei Till wissen wir es ja mittlerweile, aber bei seinem Bruder ist es noch ein Geheimnis.
Ole Klimke ist tatsächlich noch offen. Ich habe am Mittwoch kurz mit ihm über das Spiel gesprochen. Und wenn man ihn dann auch mal kurz über den Tellerrand hinaus fragt, sagt er nichts. Ist auch sein gutes Recht, wenn das alles noch nicht wirklich feststeht. Ich glaube, es steht fest, aber ich habe auch nicht so eine wirkliche Idee. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, der Junge wäre ein super Spieler, so Spitzenverein, zweite Liga. Erste Liga kann er auch, gerade in der Abwehr kann er das. Vorne muss man gucken. Also er kann auch erste Liga spielen. Aber ich denke dann immer, wenn jemand seinen absoluten Heimatverein verlässt, Till Klimke ist da vielleicht noch eine andere Nummer als sein Bruder. Der hat natürlich jetzt dann auch das Glück, dann in Dänemark dann auch erste Liga zu spielen. Das war ja auch zwischendurch mal diskutabel, wenn ein Ex-Nationaltorhüter oder ein Mensch, der vielleicht auch wieder in der Nationalmannschaft spielen will, nicht nur aus Deutschland weggeht und sich dann irgendwo im Ausland beweisen will, sondern auch noch zu einem noch Zweitligisten nach Dänemark geht, ist wie gesagt diskutabel. Aber wie gesagt, bei Ole ist das ein bisschen anders. Und ich glaube, es wird natürlich so ein bisschen dieses Dudenhofener Herz jetzt dann aus der HSG nicht rausgerissen, aber es wird ein bisschen fehlen. Aber die HSG, die werden schon wissen, dass sie dann auch gucken müssen, dass sie dann andere Spieler da einbauen. Tizian Weimer zum Beispiel auf Rechtsaußen wird ja hinter David Akapo dann als zweiter Rechtsaußen dann fest im Profikader sein. Und ja, Identifikation, wie es so schön heißt, muss dann halt auch wieder ein bisschen mehr aufgebaut werden, weil die Familie Klimke, das ist ja klar, damit verbindet man natürlich HSG Dudenhofen, Münchholzhausen und auch die HSG Wetzlar. Aber zurück zu Ole. Ich glaube, ihm wird es ganz gut tun, wenn er mal in der zweiten Liga mal so ganz ohne Druck. Und dann ist der Kerl auch wirklich ein sehr, sehr guter Handballer.
Also ich sehe das genauso wie du, ganz ehrlich, weil er ja in der Abwehr auf jeden Fall auf Erstliganiveau unterwegs ist. Das würde ich schon sagen. Manchmal in der Spielsteuerung, da fehlt mir ein bisschen was. Er kommt ja dann auch regelmäßig von der Bank. Manchmal fängt er auch an, aber eher selten. Das kommt immer mal drauf an. Aber ja, ein bisschen was fehlt mir da. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein guter Schritt, zu einem ambitionierten Zweitligisten dann auch zu gehen und zu sagen, okay, ich versuche hier mein spielerisches Vermögen nochmal auf ein anderes Level zu heben. Und du hast ja recht, natürlich, bei den Klimkes, da schauen alle in Wetzlar nochmal ein bisschen genauer hin. Und ja, das sind natürlich die Jungs von hier und so weiter. Kann ich also sehr, sehr gut verstehen, dass sie vielleicht auch beide dann irgendwann mal was anderes sehen wollen. Und Till Klimke, er hat ja schon Nationalmannschaft gespielt und mal gucken, wie das dann in Dänemark funktioniert. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, dann sind wir durch, mehr oder weniger. Oder hast du noch was?
Na klar, habe ich noch was, wie immer. Und diesmal hat mir nicht die KI das geflüstert, sondern tatsächlich mein eigenes Gehirn. Nämlich, wir haben natürlich hier bei der HSG Wetzlar dann auch im nächsten Jahr Niklas Theiss als zweiten Mann auf Rückraum rechts. Und der kommt ja auch von hier. Der ist zwar Hüttenberger, hätte ich fast gesagt, aber der ist ja ein Junge aus der Region und der wird auch seinen Weg gehen in der ersten Liga. Der hat ja schon in der Saison 2-3 Mal ausgeholfen und hat da wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und der kann das auch. Und der wird sich dann vielleicht auch nicht wirklich ärgern, wenn er von einem möglichen Bundesliga-Aufsteiger, nämlich dem TV Hüttenberg, dann zur HSG Wetzlar in die Bundesliga wechselt. Also den habe ich vergessen, deswegen ganz ohne KI noch den kleinen Sidekick von mir.
Naja, wenn du jetzt schon beim TV Hüttenberg bist, wir sprechen gleich im zweiten Teil der Sendung ausführlich über den ASV Hamm-Westfalen und auch ein bisschen das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga, primär natürlich den Abstiegskampf, aber auch das Aufstiegsrennen. Steigt der TV Hüttenberg auf?
Boah, ich weiß nicht, wann deine Sendung jetzt ausgestrahlt wird, aber die Mintner spielen ja, glaube ich, noch gegen Balingen. Ich glaube, das ist danach dann erst. Also die Mintner haben, glaube ich, das schwerere Restprogramm für Platz 2. BHC ist ja durch. Also wenn es sich entscheidet, dann ohnehin nur zwischen Minden und Hüttenberg. Ich glaube, die Balinger werden da nicht mehr eingreifen. Aber es kommt sehr, sehr viel auf das Spiel Minden gegen Balingen an, glaube ich. Wenn da die Balinger nochmal zünden und sagen, wir wollen aber nochmal angreifen und versuchen, die Minder noch ein bisschen näher an uns ranzuholen, dann ist der TV Hüttenberg möglicherweise dieser lachende Dritte als Zweiter.
Könnte ich mir auch vorstellen. Aber bitte, Volkmar, du weißt doch, Kreisab immer montags. Was ist denn da los?
Du hast recht, die KI. Ich glaube, die spukt mir zu viel im Kopf rum. Alles klar, immer montags.
Dann ist jetzt Zeit, dass wir abbrechen. Na, vielen Dank und ja, hat Spaß gemacht. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Es gibt die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann geht's sofort weiter, ich habe es ja gesagt, mit einem Blick in die zweite Liga. Von der ersten kommen wir in die zweite Liga und sprechen heute über einen Verein, der vor nicht allzu langer Zeit auch noch in der ersten Liga gespielt hat. Zwar nur eine Saison und auch mehr schlecht als recht, dann ging es direkt wieder runter. Aber ein Verein, der eigentlich ja zur zweiten Liga gehört seit vielen, vielen Jahren und den man auch kennt als Club, der immer oben mitspielt und dann vielleicht mal den Aufstieg knapp verpasst, aber man wird häufig mal so Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, dann alle paar Jährchen steigt man auch irgendwie mal auf, um direkt wieder abzusteigen. Das war das Szenario in der Vergangenheit beim ASV Hamm-Westfalen. Und jetzt, 4 Spieltage vor dem Ende der Saison, da befindet sich der Club im Abstiegskampf und der ist hochspektakulär. Anders kann man es nicht sagen. Vom 7. bis zum 17. können sie alle noch runtergehen in die dritte Liga und das wäre für den ASV, glaube ich, eine absolute Katastrophe. Ist das wirklich so? Spielen die eigentlich so schlecht oder haben sie in dieser Saison das Pech irgendwie gepachtet? Das bespreche ich jetzt mit Günther Thomas vom Westfälischen Anzeiger. Hallo Günther, ich grüße dich.
Ja, moin Sascha, grüß dich. Hi.
Erstmal freue ich mich, dass du mit dabei bist, weil wir jetzt schon länger nicht miteinander geplaudert haben. Aber ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Dieser Abstiegskampf, der ist wirklich ganz besonders. Du begleitest vor allem halt die zweite Liga durch den ASV Hamm-Westfalen seit vielen, vielen Jahren. Hast du das so schon mal im Ansatz erlebt?
Nee, nicht mal andeutungsweise. Das ist eine besondere Situation in dieser Saison. Also vom Platz 7, glaube ich, ein ausgeglichenes Punktekonto hat bis 17. Das hat man, glaube ich, in keiner anderen Liga, auch in anderen Sportarten noch nicht erleben können.
Das ist tatsächlich außergewöhnlich, ja. Also ich habe das auch noch nie so mitbekommen. Man sieht das dann immer mal im Fußball oder dann ist es im Basketball eng oder im Eishockey bekommt man es auch noch mit. Aber da der Handball halt auch unsere Sportart ist, sind wir besonders davon fasziniert. Wie ist das für dich als Reporter, dass du gefühlt bei den Spielern vielleicht auch von Woche zu Woche immer eine andere Stimmungslage hast? Ich meine, das ist ja auch schon speziell.
Ja, das ist ganz genau so, denn wenn die Mannschaft hier in Hamm jetzt speziell, wo ich ja dann nun mal tätig bin, gewonnen hat, sofort klettert sie um mehrere Plätze nach oben in der Tabelle. Wenn sie verloren hat, rückt sie gleich wieder auf den Abstiegsplatz. Das Szenario ist jetzt schon 2-3 Mal so gewesen und natürlich ist es dann auch für den Verein erstmal schwierig, sich damit zurechtzufinden und zu sehen, hey, die Tabelle, die legen wir jetzt irgendwo mal auf den Maigang in den Bollerwagen oder sonst wohin und gucken da nicht mehr drauf und müssen jetzt einfach nur sehen, dass wir irgendwie punkten. Und dafür sind halt jetzt noch 4 Spiele da und die müssen genutzt werden.
Schauen wir doch mal zurück auf den Anfang der Saison. Ich habe nämlich gerade auch hier ein paar Ergebnisse gesehen und frage mich, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Es ging los mit einem Heimsieg gegen den TV Hüttenberg, der aktuell noch um den Aufstieg kämpft. Dann hat man in Dresden beim HC Elbflorenz verloren und dann gab es einen 6-Tore-Sieg in Balingen, die theoretisch auch noch aufsteigen können. Man hat zu Hause Dessau souverän geschlagen. Ja, dann gab es eine Niederlage bei den Eulen aus Ludwigshafen. Man hat knapp verloren, zu Hause dann leider gegen den TuS Ferndorf, aber dann ein 10-Tore-Sieg gegen Nordhorn und ein 5-Tore-Sieg zu Hause gegen Lübeck. Das war dann Ende Oktober und ich nehme an, damals hast du gedacht, ja okay, das wird eine durchschnittliche Saison, aber ohne Sorgen. War das so?
Nee, es war sogar noch ein bisschen anders, weil nach 8 Spieltagen, glaube ich, war der ASV Hamm auf dem Sprung zum ersten Tabellenplatz und hatte dann das Spiel gegen den Bergischen AC, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann das große Problem der Saison erst losging, nämlich die Verletzten-Misere der Mannschaft. Und da hatte man dann keine Chance in dem Spiel und von da ab ging es rapide bergab, so dass es in der Spitze 11 Verletzte gab. Und das waren jetzt keine Spieler aus der dritten Mannschaft, sondern Stammspieler, Leistungsträger und Spieler, die eben nicht ersetzbar sind einfach.
Vielleicht kannst du mal ein, zwei Namen nennen, die uns eventuell auch noch bekannt sind aus der Vergangenheit von Leistungsträgern, die dann eben einfach nicht zu ersetzen sind. Und da kommt ja noch dazu, mit Michael Hegemann ist im Sommer ein neuer Trainer zum ASV Hamm-Westfalen gekommen, der natürlich auch dann mit den Spielern zum ersten Mal zusammenarbeitet. Vielleicht gab es den einen oder anderen, mit dem er in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet hat, aber das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt. Ich meine, es lief ja eigentlich gut, also es schien zu funktionieren zwischen Hegemann und der Mannschaft. Kannst du gerne auch noch was zu sagen, aber vielleicht erstmal zu der Geschichte mit den Spielern, die da nicht zur Verfügung standen.
Ja, also das ging los damit, dass mit Tom Jansen, das war quasi so der Königstransfer, den man gemacht hat im Sommer, der kam vom VfL Gummersbach aus der ersten Liga, der ist niederländischer Nationalspieler, Rückraumrechter, also Linkshänder, der sehr, sehr spielstark ist und diese Mannschaft mit nach vorne bringen sollte. Der kam natürlich nach Hamm, nicht weil Hamm so toll ist, sondern weil er aus dem Kreuzbandriss kam, ist dann aber während der Vorbereitung bereits so weit gewesen, dass er schon wieder zur Mannschaft gestoßen ist. Das war auch im Vorfeld so geplant gewesen und dann spielt er 4 Spiele, dann hat er muskuläre Probleme, dann spielt er noch einmal ein Spiel, ein 5. und da knickt er um und ist dann wieder quasi 5 oder 6 Monate ausgefallen und hat jetzt am vergangenen Samstag gegen Konstanz sein erstes Spiel wieder gemacht für die Mannschaft. Das ist der eine Ausfall. Der andere ist Spielmacher Jonathan Dayan, der jetzt schon seit Monaten auch ausfällt oder zwischendurch ausgefallen ist und dann mal kurz wieder gespielt hat. Das sind Spieler, Torhüter. Victor Vara im Winter als zusätzlicher Torhüter geholt worden, weil Colodetti, der eigentliche Torhüter, zusammen mit Felix Hertlein ausgefallen ist mit einem Schienenbeinbruch. Also ich könnte eigentlich den ganzen Kader vortragen jetzt hier. Das würde dann wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber es ist halt wirklich so, dass eigentlich Hegemann, und dann sind wir jetzt beim Trainer, nie die Möglichkeit hatte, quasi zweimal nacheinander mit der gleichen Mannschaft zu spielen. Ab diesem 8. Spieltag.
Ja, und wenn du die Position dann auch nennst, halb rechts, absolute Schlüsselposition, einen guten Linkshänder zu haben, kann in der zweiten Liga, ich will nicht sagen, schon die halbe Miete sein, aber extrem viel ausmachen. Jonathan Dayan hat sich, wie ich finde, mittlerweile zu einem sehr guten Spielmacher in der zweiten Liga entwickelt. Er kam ja irgendwann dann mal über Umwege, ich glaube in Gummersbach hat er gespielt, zu Jugendzeiten noch, hat da sein Bundesliga-Debüt gefeiert und das ist, glaube ich, für Hamm auch ein Spieler, ja, da passt es, Qualität und was der Club einem bieten kann, ich denke, das ist ein gutes Paket und wenn der dann auch monatelang raus ist oder oft ausfällt, ein großes Problem über die Torhüterposition, brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also man merkt, es ist sehr komplex, aber es scheinen ja die Verantwortlichen in Hamm relativ ruhig geblieben zu sein, einfach aufgrund der Tatsache, weil sie das alles richtig einordnen können. Oder betrachte ich das von außen falsch?
Ja, es war eine Zeit lang vielleicht sogar zu ruhig, weil immer so die Gewissheit da war, wir haben einen Kader, der eigentlich um die Spitze mitspielen kann und wenn die Verletzten zurückkommen, dann sind wir sowieso binnen kürzerer Zeit wahrscheinlich wieder weiter oben. Nur die Verletzten kamen nicht zurück und wenn sie zurückkamen, waren sie kurz darauf wieder verletzt oder waren nicht in Form und das hat sich dann eben jetzt in der Rückserie gezeigt und bewiesen, dass Handball nicht ganz so einfach ist, wie man sich das dann denkt. Das haben dann natürlich die Verantwortlichen dann auch schnell gemerkt. Wir haben dann ja nochmal nachverpflichtet, haben ja den Victor Vara, den Torwart, geholt. Wir haben den Anton Preußner geholt von den Füchsen Berlin und Florian Drosten von Melsungen als Linksaußen. Also 3 Spieler, die auch sehr gut eingeschlagen haben. Florian Drosten ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon mit dem Index hier Wertigkeitsindex, der beste Spieler der Liga auf seiner Position. Preußen ist ein sehr wuseliger Spieler. Und trotzdem muss man sagen, dass immer wieder Rückschläge kamen, auch wieder durch neue Verletzungen, eben der Wacher, der sich dann nach 4 Spielen dann in einer Knieoperation unterziehen musste. Und so zieht sich das eben weiter durch die Liga. Und jetzt hoffen sie pünktlich zu Crunch-Time des Abschiedskampfs, dass sie dann jetzt so langsam alle, bis auf eben die beiden Langzeitverletzten, Dayan und Vara, haben sie alle Spieler wieder im Kader und hoffen damit eben die nötigen Punkte zu holen. 4 müssen es, glaube ich, mindestens noch werden in den letzten 4 Spielen.
Dann sollte es eigentlich reichen. Du hast jetzt dieses Spiel gegen Konstanz. Am 3. Mai hat es stattgefunden, hast du angesprochen. Da gab es einen 37-25 Erfolg. Und ja, das war nicht nur ein hoher Sieg, sondern das ist halt auch so ein Faktor, der dazukommt. Wenn wir jetzt mal auf die Tordifferenz schauen, der ganzen Mannschaften, die da unten unterwegs sind und sogar noch bis Platz 7, wo der TuS Ferndorf aktuell steht, dann stellen wir fest, der ASV Hamm-Westfalen hat mit -8 eine relativ gute Tordifferenz. Der TV Großwaldstadt, der einen Platz davor steht, weil sie einen Punkt mehr haben, hat -72. Das zeigt also auf, dass der ASV Hamm-Westfalen in den Spielen in der Regel immer sehr gut mithalten kann. Also es ist selten so, Günther, dass die nach dem Spiel von der Platte gehen und haben die, ich sag jetzt mal ganz salopp, die Hucke voll bekommen. Das ist nicht so.
Nee, das ist definitiv nicht so. Das ist selbst in den Spielen, wo sie mit vielen Ersatzspielern gespielt haben oder vielen Nicht-Stammspielern gespielt haben, war es meist so, dass sie schon relativ eng dran waren und dann auch meist bis zur 45 Minute und dann ließ die Kraft nach und dann gingen die Spiele verloren. Sie haben auch das Rückspiel gegen Balingen gewonnen zum Beispiel, was eine Spitzenmannschaft ist und die noch um den Aufstieg spielt oder gespielt hat bis vor kurzem. Und daran sieht man, dass das schon eine Mannschaft ist, die vom Potenzial her und von der Spielstärke eben auch gut 2 Etagen höher spielen könnte. Aber wir haben eben auch Spiele dabei, wo es dann nicht geklappt hat, wo es klappen hätte müssen. In Dormagen, wo man nach 45 Minuten auch eben geführt hat und eigentlich sicher war, dass das Spiel nach Hause gefahren wird und in den letzten Minuten trotzdem verloren hat. Ja, also diese Spiele gibt es auch und das haben andere Vereine, denke ich, auch mal. Und diese Ausgeglichenheit dieser Liga, die ist schon unfassbar in diesem Jahr.
Die ist wirklich so unfassbar, dass man sie sich eigentlich gar nicht ausdenken kann. Nochmal, auf Platz 7 steht der TuS Ferndorf. Du hast vorhin gesagt, ausgeglichenes Punktekonto, genau so ist es. Dahinter die HSG Nordhorn-Lingen, die hat noch ein Spiel weniger absolviert, aber dieses Spiel, das tragen sie aus gegen GWD Minden und die möchten natürlich gerne hoch in die erste Liga. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass Nordhorn dieses Spiel verliert, dann bleiben sie eben auf diesem 8. Platz mit einem dann negativen Punktekonto und das ist eben der entscheidende Punkt. Und du hast eben gesagt, 4 Punkte müssen wahrscheinlich noch her. Das denke ich auch. Das sollte dann wahrscheinlich reichen. Aber wir schauen mal auf den Spielplan und die einzelnen Gegner. Zunächst mal am kommenden Freitag, wenn ihr diese Sendung hört, am 16. Mai, geht's zum Spiel beim VfL Eintracht Hagen und die Hagener haben eine Tordifferenz von +20, zeigt also auf, dass die eigentlich auch viel Potenzial haben und sie haben vor allem 2 Punkte mehr auf dem Konto. Aus deiner Sicht ein Spiel, wo man aus der Perspektive des ASV nur gewinnen kann oder darf man das in dieser Liga in der Situation eigentlich gar nicht denken? Weil, also ich meine damit, dass sie nichts zu verlieren haben in dieser Partie, denn der Favorit auf dem Papier ist wahrscheinlich der Gegner.
Würde ich jetzt im Fall Hagen nicht so sehen. Also ich glaube auch, dass es keine Favoriten gibt, generell, wenn man jetzt nicht gerade die ersten 3 oder 4 Mannschaften nimmt. Bei allen anderen kann es eigentlich in jede Richtung gehen. Und Hagen ist eins der Spiele, wo ich denke, dass der ASV Hamm am ersten punkten kann und sollte. Weil es erstens ein Derby ist und man kennt sich untereinander. Und da kann alles passieren in diesen Spielen. Letztes Jahr ist Hamm da abgeschossen worden zu Hause. Haben sie, glaube ich, gewonnen, wenn ich mich recht erinnere, auch verloren dieses Jahr, aber letztes Jahr halt gewonnen. Da kann alles passieren in diesen Spielen und danach hat Hamm auch noch andere Mannschaften mit Großwaldstadt, mit Lübbecke und mit TuS Essen am letzten Spieltag, den Ex-Verein vom Trainer, wo es dann nochmal ganz brisant werden kann, denn die sind alle unten im Abschießkampf dabei.
Ja, gehen wir die mal der Reihe nach durch. Also der ASV Hamm-Westfalen zunächst, wie gesagt, zu Gast in Hagen und laut unseres Experten Günther Thomas dort alles andere als chancenlos. Und dann zu Hause gegen den TuS in Lübbecke. Das wird natürlich dann ein absoluter Kracher, denn Lübbecke liegt 2 Punkte hinter dem ASV. Bedeutet also, wenn wir das mal so rechnen, gewinnt Hamm diese Partie, ist die Differenz zwischen beiden Mannschaften schon 4 Punkte. bei dann noch 3 ausstehenden Spielen, also es sind dann zwar nur noch 2, die nach dieser Partie kommen, aber ich rechne das jetzt mal so ein bisschen quer. Dann fährt man zum TV Großwaldstadt. Der liegt, ein Zähler hatte ich vorhin erwähnt, vor dem ASV. Auch das äußerst eng. Und du hast es ja auch gesagt, zum Abschluss zu Hause gegen TuS Essen, die aktuell 3 Punkte Vorsprung haben auf den ASV Hamm-Westfalen und die beiden punktgleichen Mannschaften dahinter, die Eulen aus Ludwigshafen und eben den TuS in Lübbecke. Was sagt dir denn dein Gefühl und deine Erfahrung? Also ich würde jetzt mal behaupten, der ASV bleibt drin, weil sie eben mindestens dann das letzte Heimspiel gegen TuS Essen gewinnen werden, auch mit der Halle im Rücken. Da kann ja eine ganz, ganz tolle Atmosphäre entstehen. Da mache ich mir eher weniger Gedanken. Auch das andere Heimspiel dann, was sie noch haben gegen den TuS in Lübbecke, sehe ich sie auch favorisiert, auch wenn du eben gesagt hast, es ist so ausgeglichen in dieser Liga. Aber ich glaube, sie packen es irgendwie, auch mit den Spielern, die nach den Verletzungen jetzt wieder zurückgekommen sind. Was denkst du darüber und was glaubst du, wer am Ende tatsächlich dann den Gang in die dritte Liga antreten muss? Wird es einen ganz großen treffen, wie beispielsweise den TuS in Lübbecke vor ein paar Jahren noch in der ersten Liga oder die Eulen Ludwigshafen oder vielleicht sogar den ganz großen TV Großwaldstadt?
Ja, da möchte ich in der Situation, in der wir hier sind, möchte ich da eigentlich gar keinen nach unten reden. Ich hatte da Favoriten, die stehen jetzt ganz woanders. Also das wäre auch irgendwie Kaffeesatzleserei, weil diese Mannschaften wirklich alle auf ähnlichem Niveau spielen. Was ich glaube, was du sagst, dass der ASV eine gute Chance hat, drin zu bleiben, das glaube ich auch. Zumal jetzt ja in dieser spielfreien Woche, die sie hatten, sich besser vorbereiten können. Nochmal auf den nächsten Gegner und sich die Spieler, die zurückgekommen sind aus den Verletzungen, dass die sich besser wieder in die Mannschaft integrieren können und ihre Fitness dann wahrscheinlich auch deutlich nach oben geschraubt haben.
Was glaubst du denn, was es bedeuten würde für diesen Verein, mal angenommen, dass es nicht so kommt, wie wir das jetzt prognostizieren, sondern dass sie am Ende auf Platz 17 landen. Was hätte das für Konsequenzen?
Ja, aus Hammersicht sollte man da aktuell lieber nicht dran denken, weil das hat natürlich die gleichen Konsequenzen wie wahrscheinlich bei jedem anderen Verein, dass es in dieser Liga keine Verträge für die dritte Liga gibt. Und dann, wenn man erst am letzten Spieltag die Gewissheit hat, nicht mehr in dieser Liga zu sein, dann steht man ohne Kader da. Es ist natürlich so, dass alle Vereine, zumindest der ASV Hamm, das weiß ich, daran arbeitet, im Hintergrund auch dann in der dritten Liga Spieler zu haben, die dann auch eben eventuell den Aufstieg direkt wieder schaffen könnten. Aber das ist wirklich Worst Case und da möchte man auch nicht wirklich drüber sprechen. Aber daran arbeiten muss man auf jeden Fall, denn feststeht, dass hier keiner, bis auf jetzt den letzten Neuzugang vielleicht, dass keiner dann einen Vertrag für die dritte Liga haben wird.
Und finanziell, glaubst du, der ASV ist so gut aufgestellt, dass sie dann einen direkten Wiederaufstieg anpeilen könnten?
Da gehe ich eigentlich von aus, dass sie das sind. Allerdings ist es ein direkter, also finanziell direkter Wiederaufstieg, heißt aber auch, sich erstmal in der dritten Liga durchsetzen und dann eine Aufstiegsrunde mit 8 oder 9 Mannschaften zu spielen. Also das ist, von denen dann 2 überbleiben, das ist schon eine Hausnummer. Das, glaube ich, drinbleiben ist empfehlenswerter.
Ja, das stimmt natürlich. Vor allem erscheint es deutlich einfacher, als wieder aufzusteigen aus der dritten Liga. Und das betrifft ja den einen oder anderen Verein. Konstanz hat sich tatsächlich so ein bisschen zu einer Fahrstuhlmannschaft entwickelt. Und auch beim TuS Ferndorf wissen wir, sie sind zwar Dauergast in der zweiten Liga, aber vielleicht auch nur Gast. Die steigen auch gerne mal auf und ab. Aber in dieser Saison ist es wirklich, es ist sehr, sehr speziell. Es ist natürlich hochspannend. Was macht das eigentlich mit deinen Nerven oder bist du da mittlerweile so routiniert, dass dich das emotional gar nicht mehr mitnimmt?
Na, in den Spielen habe ich da wenig Zeit für, weil ich da ja arbeiten muss und meinen dann eben auch vorbereiten muss und schreiben muss. Es ist natürlich schon so, dass man Sympathien für den Verein hat, das ist ja logisch und als Journalist sollte man da aber immer eine gewisse Neutralität wahren, weil es auch nicht immer einfach ist.
Tatsächlich ist auch nicht immer einfach. Ich gönne es dir natürlich trotzdem, wenn du weiter über Zweitliga-Handball berichten darfst. Und ich mag den ASV Hamm-Westfalen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wohne natürlich auch nicht allzu weit weg, deswegen beschwere ich mich auch nicht, wenn sie mal wieder in die erste Liga aufsteigen. Aber in dieser Saison kann man gefühlt würfeln, wer die Spiele gewinnt. Es ist einfach nicht zu prognostizieren. Klar ist nur, es steht ein Aufsteiger fest mit dem Bergischen HC. Die haben sich auch die Meisterschaft schon gesichert und das ist bemerkenswert. Die sind im Prinzip nicht mehr zu schlagen. Aktuell haben sie 10 Minuspunkte und gewinnen eine Partie nach der anderen, teilweise knapp, teilweise souverän, aber sie sind ja ein bisschen die Übermannschaft in dieser zweiten Liga. Was ist denn dein Tipp? Wer steigt denn noch auf?
Ja, ich glaube schon, dass Minden noch mit aufsteigen wird. glaube aber auch, dass dann das möglichst, oder ich hoffe, dass das möglichst spät soweit sein wird, damit die Wettbewerbsverzerrung, die ja dann eventuell dann mit einhergehen könnte, wenn die Mannschaft durch ist und dann der Druck abfällt, dass dann eben plötzlich Mannschaften von unten gegen diese beiden Teams punkten, wobei beim BHC glaube ich das weniger, weil die Mannschaft einfach wirklich auch mit dem Erstligakader quasi nach unten gekommen ist. Aber dann kommt ja dann noch dazu, dass Mannschaften gegen Teams aus dem oberen Mittelfeld spielen, dann vielleicht sogar leichter zu Punkten kommen können, als wenn es in direkten Duellen dann später geht gegen die unteren Mannschaften.
Ja, das könnte auf jeden Fall so sein. Bei GWD Minden, da schauen wir gerade auch noch mal kurz auf den Spielplan, weil ich glaube, der ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellen mag. Also GWD spielt definitiv auch noch sehr, sehr wichtige Spiele und auch direkte Duelle. Unter anderem halt auch am Freitag, den 16. Mai, wenn es für den ASV Hamm-Westfalen nach Hagen geht, zu Hause gegen Baling. Sollten sie das gewinnen, sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Sie müssen noch nach Dresden zum HCF Florenz und spielen eben noch dieses Spiel in Norton, dann zu Hause gegen Dessau und zum Abschluss auswärts gegen den TuS Ferndorf. Und ja, ich glaube, dieses Spiel am Freitag, den 16. Mai, das ist das Entscheidende. Gehen Sie hoch in die erste Liga, ja oder nein? Zuletzt haben Sie ja verloren beim sehr, sehr heimstarken TV Hüttenberg. Es wäre natürlich auch sensationell, wenn die aufsteigen. Das mag man sich ja gar nicht ausmalen, weil das ja eigentlich der geborene Zweitligist ist. Günther, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein mit unserem Blick auf den spektakulären Abstiegskampf in der zweiten Liga und auch insbesondere auf den ASV Hamm-Westfalen. Wir machen noch mal eine kurze Pause und sind gleich zurück zum Abschluss dieser Sendung mit dem Interview der Woche. Interview der Wochezeit hier bei Kreisab. Schön, dass ihr nach wie vor mit dabei seid und reinhört. Und vergangene Woche hatte ich tatsächlich schon eine Jojo zu Gast, Josephine Schneiders. Und in dieser Woche habe ich wieder eine Jojo zu Gast. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich frage sie gleich mal selbst, ob das der gängige Spitzname ist, wo sie herkommt für jemanden, der Johanna heißt. Aber ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen an Johanna Reichert vom Thüringer HC. Hallo Jojo.
Hallo, servus, danke, dass ich da sein darf.
Es gibt ja aktuell jede Menge zu besprechen, gar keine Frage. Ihr seid mit dem THC Europapokalsieger geworden. Bevor wir über all diese Themen sprechen, aber zunächst nochmal der Hinweis, falls ihr Kreisab gerne unterstützen möchtet, könnt ihr das tun unter patreon.com/kreisab oder ihr schaut vorbei in den Shownotes unserer Sendung. Dort findet ihr einen Link zu PayPal und ganz wichtig Social Media. Da könnt ihr uns folgen unter Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber unter Instagram. Und apropos, da war ja bei euch bei Social Media in den vergangenen Tagen auch jede Menge los. Ich habe tolle Fotos gesehen. Nimm uns noch mal ein bisschen mit in diese Reise von Erfurt nach Graz und wieder zurück. Wie war das?
Ja, also die letzten Tage ist auf Instagram oder generell Social Media wirklich, wirklich viel abgegangen, sage ich jetzt mal. Ja, also boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann oder besser anfangen soll. Es hat eigentlich schon begonnen, sage ich jetzt mal, mit dem zweiten Sieg gegen Bensheim. Weil wir haben davor schon mit dem Herbert quasi abgemacht, wenn wir Bensheim in zwei Spielen schlagen und Graz gewinnen sollten, dass wir danach erstmal ein paar Tage freikriegen. Ja, und die Woche vor Graz, man hat einfach irgendwas gespürt in der Mannschaft. Also das war ganz anders als die restliche Saison. Also irgendwie, weiß nicht, das war so eine positive Stimmung schon die ganze Woche. Also man hat gewusst, dass so jeder sich auf Graz freut und jeder quasi an einem Strang zieht und dass wir ein Ziel vor Augen haben. Und ja, wir haben uns einfach hundertprozentig auf die Show vorbereitet. Also wir haben eigentlich die ganze Woche nur darauf trainiert, weil wir gesagt haben, das ist unser Ziel. Also wir wollen ins Finale kommen, das ist unser Ziel. Wenn wir das erreicht haben, war das quasi ein erfolgreiches Turnier. Und natürlich die Anreise war anstrengend mit dem Busfahren, ist halt doch ein kleines Stückchen, aber ja, ich glaube mal, wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben dann auch in Passau haben wir eine Nacht geschlafen und dann sind wir am nächsten Tag weiter. Freitag Training war dementsprechend nach einer langen Busfahrt, sag ich jetzt mal, nicht so berauschend, aber wir haben einfach gewusst, hey Mädels, wir nehmen alles, was wir haben, geben wir in dieses Spiel rein und dann schaffen wir das irgendwie. Und wir hatten wirklich viel Respekt vor der Show, also was wir uns da angeschaut haben im Video und auch von den Spielen davor. Also die haben schon eine echt coole Truppe gehabt, also haben immer noch eine echt coole Truppe. Und was die für Qualität im Kader gehabt haben, also wir hatten schon echt Respekt und dass wir das dann so geschafft haben. war echt ein Wahnsinn, weil wir eigentlich in der ersten Halbzeit haben wir, ich will nicht sagen dominiert, aber haben wir halt einen guten Vorsprung herausholen können. Und dann haben wir ja quasi in der zweiten Halbzeit verwalten können. Und ja, dann haben wir nach dem Schlusspfiff, haben wir quasi schon gefeiert, würde ich sagen, als hätten wir das gewonnen. Also wir waren wirklich, wirklich happy. Und ja, was dann am Sonntag war, ist, glaube ich, also ist unbeschreiblich. Also ich kann das bis jetzt noch nicht ganz in Worte fassen. Und wenn ich nicht die Beweisvideos hätte, würde ich es bis jetzt noch nicht ganz glauben. Also dieses Spiel war, also emotional der absolute Wahnsinn. Ja, und dann die Party danach und alles Mögliche und was auch danach auf uns zugekommen ist, das war, ja, nein, ich kann es immer noch nicht ganz glauben.
Ja, man merkt das auch, wenn man dir zuhört, dass dich das immer noch sehr, sehr fesselt, was natürlich auch gleichzeitig ein bisschen schwierig ist, denn eure Saison, die läuft ja noch, das sollten wir an der Stelle nicht vergessen, aber ich möchte mit dir darüber sprechen, was du gesagt hast, ganz am Anfang deiner Antwort auf meine erste Frage, und zwar hast du gesagt, man konnte nach den Spielen gegen Bensheim direkt etwas spüren, etwas ganz Besonderes. Jetzt habe ich das Viertelfinal-Rückspiel kommentiert zwischen Bensheim und Dijon und hatte schon den Eindruck, dass Dijon zwar, wie du sagst, eine coole Truppe hat, aber dass die natürlich auch Schwächen haben. Das war auch ein Spiel, wo Ann-Kathrin Giegerich alles gehalten hat in Bensheim und die an ihr verzweifelt sind. Aber ich hatte schon den Eindruck, die sind schlagbar für euch. Hast du jetzt auch 14 Tage später, so ein bisschen Gefühl dafür, warum die Stimmung bei euch so ins extrem Positive gekippt ist vor Graz?
Boah, nein, also ich glaube wahrscheinlich, weil natürlich ist es für uns immer ein Ziel, international zu spielen. Also dass wir quasi den internationalen Platz für die nächste Saison holen. Und mit dem Einzug ins Halbfinale in der Bundesliga haben wir das geschafft. Also ist quasi uns da schon mal ein bisschen eine Last von den Schultern gefallen, weil dadurch, dass Bensheim jetzt nicht unbedingt unser Lieblingsgegner ist, waren wir dadurch schon wirklich, wirklich froh, dass wir das geschafft haben. Und dann war quasi, also ich will jetzt nicht sagen, das Thema Bundesliga abgehakt, aber quasi schon ein Saisonziel erreicht. Und natürlich ist Graz das absolute Highlight gewesen für diese Saison. Dann war es einfach, ja, also wir haben halt gewusst, hey Mädels, wir haben jetzt quasi das erste Ziel schon mal erreicht und jetzt kommt quasi was ganz Großes auf uns zu und wir wollten einfach nicht so, wie das vor 2 Jahren war in Graz, wo wir dann im Halbfinale gegen ICAS verloren haben und dann im Spiel um Platz 3 gegen Dortmund, da war dann halt einfach die Luft draußen. Also wir wollten nicht, dass das wieder passiert. Ja, aber ich habe auch nicht, bevor wir in dieses Spiel gegangen sind, habe ich nicht das Gefühl, dass das so wieder passiert. Also man hat schon irgendwie gemerkt, das ist unser Wochenende.
Ja, ich hatte auch relativ schnell dann, was das Finale angeht, den Eindruck, dass das tatsächlich ein Spiel ist, das ihr gewinnen könnt. Wir müssen ja nicht darüber sprechen, Jojo, dass ICAS eine Mannschaft hat, die, wenn alle Spielerinnen auch fit sind, durchaus in der Champions League spielen könnte. Und sie haben das Ding ja vor 2 Jahren gewonnen. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass ihr das nicht wieder haben wolltet, dieses Gefühl oder diese Erfahrung von vor 2 Jahren. Hast du dir bei der Anreise oder im Vorfeld oft darüber Gedanken gemacht, wie es 2023 gelaufen ist?
Ja, das schon. Also es ist einem schon durch den Kopf gegangen, weil es war damals halt wirklich nicht schön. Also das war, glaube ich, eins meiner schlimmsten Wochenenden überhaupt. Es ist auf jeden Fall durch den Kopf gegangen. Auch die Leute, die mir geschrieben haben und mir alles Gute, alles Liebe gewünscht haben, war ich dann jedes Mal so, ja, danke, danke, hoffentlich wird es diesmal was und nicht so wie letztes Mal. Aber ja, das ist auf jeden Fall durch den Kopf gegangen. Aber ja, ich sage mal, das war halt eine Erfahrung, die wir machen mussten und sind deswegen wahrscheinlich auch ganz anders in dieses Turnier gestartet, also reingegangen.
Ach so, also du würdest schon sagen, dass die Erfahrung, diese Negativerfahrung von vor 2 Jahren jetzt massiv dabei geholfen hat, eben erstmal das Halbfinale zu gewinnen und dann vielleicht sogar auch noch das Finale zu gewinnen, weil man sagt ja oft, man lernt immer mehr aus Niederlagen. Und ich denke mir dann jedes Mal, am besten ist ja, wenn man immer gewinnt. Ne? Also es kann ja nichts Besseres geben, als immer die Spiele zu gewinnen. Aber ist das tatsächlich so? Hast du jetzt den Eindruck für dich gewonnen, dass das so war, wie man es sagt? Man lernt aus Niederlagen unglaublich viel.
Ja, also das habe ich in den vielen Jahren, in denen ich schon Handball spiele, habe ich das echt, also ist es wirklich so. Es ist ja oft so, wenn man ein Spiel so mit 1-2 Toren gewinnt, obwohl vieles nicht gepasst hat, aber im Endeffekt gewinnt man, dann vergisst man oft quasi die Fehler, die man gemacht hat oder was halt generell mit Absprachen nicht gepasst hat. Das wird dann oft so ein bisschen auf die Seite geschoben. Und wenn man dann aber verliert, dann denkt man erst wirklich darüber nach und analysiert das erst wirklich richtig, was war. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das eben vor 2 Jahren eine Rolle gespielt hat.
Jetzt müssen wir aber leider auch über die sportliche Aktualität kurz sprechen. Wobei, da fällt mir noch eine Frage ein zum Thema Graz und ja Einordnung, sportliche Einordnung, weil wir müssen ja auch darüber sprechen, was das bedeutet. Wenn eine deutsche Mannschaft, auch wenn du selber aus Österreich kommst, einen Europapokal gewinnt, dann ist das was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass das dem deutschen Frauenhandball sehr hilft. Und es hilft, glaube ich, auch dem Frauenhandball allgemein, auch über Deutschland hinaus, wenn nicht immer die gleichen Mannschaften die Titel gewinnen, sondern dass da ein bisschen was an Veränderung drin ist. Jetzt ist der Thüringer HC ein Traditionsverein, den es seit vielen Jahren gibt, viele deutsche Meisterschaften gewonnen und so weiter. Was bedeutet das für den Thüringer HC aus deiner Sicht? Ich meine, die Emotionen hast du ja gerade eben schon beschrieben. Freunde waren dabei, Familie waren dabei, viele THC-Fans in der Halle, auch in Graz. Was bedeutet das?
Boah, also ich kann das eigentlich, glaube ich, nicht so ganz einordnen. Aber ich glaube jetzt, es bedeutet wirklich, wirklich viel. Also dadurch, dass er in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wann der letzte Titel geholt wurde für den THC, dadurch, dass ich, sage jetzt mal, in letzter Zeit ein bisschen eine Durststrecke war, glaube ich, dass der Titel jetzt also wahnsinnig viel bedeutet. Und was man auch jetzt mitbekommen hat von den Fans, von generell von Zeitungen bis, ja, wir durften uns ja auch letzte Woche ins Goldene Buch in Erfurt eintragen und solches. Also es bedeutet schon wirklich, wirklich, wirklich viel. Und generell für den Frauenhandball ist es auch natürlich ein Wahnsinn, weil normalerweise, sage ich jetzt mal, sind immer, besonders in dem Wettbewerb, sind halt oft die dänischen Mannschaften oder generell skandinavische Mannschaften, die den Titel holen. Und natürlich ist es auf jeden Fall ein Zeichen für den deutschen Handball, so quasi, dass wir vorne mitmischen können. Und würde ich jetzt auch mal sagen, dass in dem Fall auch Mentalität Qualität geschlagen hat. Was halt auch immer vergessen wird oft, weil immer, ja, quasi die sind so top, die werden das schon irgendwie gewinnen. Aber im Endeffekt, sei jetzt mal, waren wir eine Mannschaft an dem Wochenende und deswegen haben wir das auch gewonnen. Ich glaube, ich kann das nicht so ganz einordnen als Österreicherin, was das alles für den deutschen Handball bedeutet. Aber ich glaube schon, dass das wirklich hoch anzusehen ist.
Das ist super interessant, was du da gerade gesagt hast. Du hast gesagt, Mentalität hat Qualität geschlagen. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass das im Sport sehr oft passieren kann und auch im Handball vielleicht deutlich öfter, als man das glaubt. Denn das ist nicht so wie im Fußball, wo eine schlechtere Mannschaft dann irgendwie alle Spieler hinten reinstellt und dann gewinnen sie glücklich nach einem Eckball und einem Tor mit 1-0. Das geht im Handball halt nicht. Aber du scheinst ja auch der festen Überzeugung zu sein, dass eine richtige Einstellung, die perfekte Mentalität eine bessere Mannschaft in die Knie zwingen kann. Und ich will nicht sagen, dass IKAS das zu locker angegangen ist, auf gar keinen Fall. Die wollten das Ding natürlich auch gewinnen, aber wahrscheinlich haben die auch nach diesem hohen Sieg im Halbfinale gedacht, ja, es kommt noch eine deutsche Mannschaft, die schlagen wir auch. Hattest du dieses Gefühl auf der Platte auch?
Ich würde sagen, in den ersten 15 Minuten schon. Also das war ja, ich weiß nicht, die sind über uns drüber gerannt. Also wir sind schon, ich sage jetzt mal vom Ergebnis her, haben wir mitgehalten. Aber es war halt so, wir machen ein Tor und 2 Sekunden später klingelt es bei uns schon wieder. Also die sind wirklich über uns drüber gelaufen. Ich habe mir gedacht, ach, also wirklich, ich wusste nicht ganz genau, was da auf uns zukommt. Ja, die haben dann auch in der ersten Halbzeit, weiß nicht, 3, 4 Tore oder so waren schon vorne. Also die haben die erste Halbzeit wirklich einen Spaß gehabt mit uns und haben halt einfach ihr Ding durchgezogen. Ich würde nicht sagen, dass sie es zu locker genommen haben, aber ich glaube schon, dass sie mit der Einstellung reingegangen sind, dass sie das auf jeden Fall gewinnen werden, weil quasi, ich weiß nicht, ob sie die Spiele in der Bundesliga gesehen haben, aber wir haben ja auch zuletzt gegen Blomberg verloren. Vielleicht hat das irgendwie bei denen im Kopf mitgespielt, aber naja, also vielleicht haben sie es ein bisschen zu locker genommen, aber ich glaube, dass die Spielerinnen dann schon so eine Professionalität haben. Natürlich, ich meine, wenn man sich den Kader anschaut, dass die wissen, dass man nicht so einfach im Finale gewinnt.
Naja, das sind Weltmeisterinnen im Kader, WM-Torschützenkönigin, Champions-League-Siegerin, also das ist nicht irgendeine Mannschaft, sondern ich habe es ja eben gesagt, eigentlich eine Mannschaft, die auch in der Champions League spielen kann und da mit Sicherheit auch ein Kandidat für die Playoffs wäre. Also von daher ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft. Für dich persönlich war das natürlich auch ein spezielles Wochenende. Ich habe es ja eben gesagt, quasi in der Heimat, also du kommst nicht aus Graz, aber trotzdem in der Heimat gespielt, wahrscheinlich viele Freunde und Familie da gewesen und so weiter. Für dich muss doch diese Bedeutung eventuell sogar noch mal größer sein. Also mit Josefine Hanfland zum Beispiel gibt es ja noch eine andere Österreicherin bei euch in der Mannschaft. Aber ist für dich das, also das absolut perfekte Wochenende gewesen? Du bist Torschützenkönigin geworden, du bist MVP geworden. Du hast da beide Mannschaften in Grund und Boden geschossen. Also ist echt phänomenal. Sprich noch ein bisschen bitte über die Bedeutung für dich persönlich, weil ich kann mir das kaum ausmalen, was das für einen bedeuten muss, wenn man so ein Wochenende erlebt.
Ja, nein, das war mein absolutes Karriere-Highlight bis jetzt. Also dieses Wochenende, also mir fehlen immer noch bis jetzt die Worte, das war für mich der absolute Traum. Also natürlich dadurch, dass Graz ist von mir so 2,5 Stunden von daheim entfernt. Es waren echt, echt viele, also Familie und Freunde waren da. Das hat dann halt das Ganze am Ende dann noch besonderer gemacht. Und was mich auch schon viele Leute gefragt haben, also quasi der Titel mit Torschützenkönigin und MVP an dem Wochenende war mir absolut egal in dem Moment. Es war einfach wichtig, den Mannschaftstitel mit der Mannschaft, mit meiner Familie zu feiern. Das war also unglaublich. Es war auch, wie wir danach gefeiert haben. Und ich schaue das allererste Mal zur Tribüne rauf. Und ich sehe meine Mutter weinen. Und das ist, also das ist echt, dass meine Mutter sowas mal rührt. Das passiert nicht oft. Und dann bin ich auch sofort zu ihr raufgesprintet. Und wie ich dann in den Armen von meiner Mama war, also dieses Gefühl, das war die Freude, aber auch was für eine Last von einem runterfällt und alles Mögliche. Das war dieser Moment, das war wirklich einer der schönsten Momente überhaupt in meinem Leben. Und dass ich das Ganze mit Familie und Freunde feiern kann, das ist immer noch unbeschreiblich. Also ich bin wirklich, wirklich froh, dass das in Graz war, weil sonst hätten nicht so viele von mir kommen können. Und ja, natürlich, ich sage jetzt mal, die Titel sind eine super persönliche Auszeichnung. Aber im Endeffekt hätte ich auf die verzichten können, solange der European League-Sieger dabei rausschaut.
Also toll, dir zuzuhören, wenn du darüber sprichst, was das zum Beispiel auch mit deiner Mutter gemacht hat, wie emotional. Und das ist ja bei Eltern immer so, dass wenn das Kind irgendwann anfängt, dann in einen Sportverein zu gehen, dass man dann das Kind zum Training fährt und wieder abholt. Manchmal bleibt man dann ja auch die ganze Zeit dabei. Und ich nehme an, dass das bei deinen Eltern nicht groß anders gewesen ist. Ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, wie das ist, wenn man aus einem eher kleinen Ort kommt. Der Ort, in dem du aufgewachsen bist, der hat keine 15.000 Einwohner. Wie bist du da überhaupt mit Handball in Berührung gekommen?
Also ich würde schon sagen, dass Korneuburg eine absolute Metropole ist. Also bitte. Ja, nein, ist natürlich eine kleine Stadt am Rande von Wien. Ja, also es ist schon, dass in Korneuburg ist Handball, sage ich jetzt mal, schon relativ groß. Es fangen schon viele Mädels zum Handballspielen an dort. Weil natürlich, es gibt jetzt nicht so viele andere Sportarten und wir haben auch eine super Halle dort und schon einen Verein mit viel Geschichte dort gehabt. Und bei mir haben auch zum Beispiel mein Onkel und meine Cousine und mein Cousin haben Handball gespielt. Meine Schwester hat auch Handball gespielt. Also irgendwie musste ich dann quasi auch. Also meine Mama hat aber viele Sportarten ausprobiert, aber dann hat man relativ früh gesehen, dass Handball was für mich ist. Zwischenzeitlich habe ich dann auch noch geturnt. Hat man aber gemerkt, ich bin halt zu groß fürs Turnen und einfach kein Talent gewesen. Ja, und dann hat man mich eben ins Handball gesteckt und ich sage jetzt mal, es hat sich ausgezahlt. Aber ja, es war natürlich super. Ich habe in Korneuburg gewohnt. Ich bin immer nur eine Viertelstunde ins Training gegangen. Mama hat mich nur abholen müssen, immer nach dem Training. Und ja, ist ein cooler Verein. Dem habe ich wirklich, wirklich viel zu verdanken. Also meine ganze Jugend habe ich dort gespielt. Bevor ich dann nach Atzgersdorf gegangen bin. Also ja, war eine schöne Zeit in der Jugend dort.
Ist ja erstaunlich, dass du eine der wenigen guten österreichischen Spielerinnen bist, die nicht bei Hypo gespielt hat, ja, weil normalerweise gehen alle zu Hypo, um dann vielleicht den Sprung ins Ausland zu wagen. Jetzt ist es bei dir eben anders gewesen, aber sehr, sehr erfolgreich, müssen wir nicht drüber sprechen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass du als MVP ausgezeichnet worden bist. Du wirst auch mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit Bundesliga-Torschützenkönigin werden, also müsste ein Wunder geschehen, damit das nicht passiert. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen darüber plaudern, was dann eventuell Ziele und Erwartungen sind, weil beim Thüringer AC gibt es ja auch Limits. Da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Wir haben mit der HB Ludwigsburg, vormals Bietigheim, einen Verein in Deutschland, der in den vergangenen Jahren sehr dominiert hat. Und aktuell, ja, macht es nicht den Eindruck, als würde das irgendwie, ja, irgendwie in eine andere Richtung gehen. Das ist momentan sehr, sehr solide, was Ludwigsburg macht. Sie haben auch das Finale der Champions League erreicht. Und das ist so ein bisschen das passende Stichwort. Wenn man so erfolgreich spielt und du bist ja mit 23 noch sehr, sehr jung, was ist dein Ziel in 4, 5, 6 Jahren? Also ich kann mir vorstellen, da will man dann irgendwann Champions League spielen, weil es so reizvoll ist, weil es super ist, Woche für Woche gegen die besten Spielerinnen der Welt zu spielen. Wie ist da so deine Denkweise?
Ja, natürlich geht das einem durch den Kopf. Also ich habe damals den Schritt von Österreich nach Deutschland gewagt, weil ich einfach wissen wollte, was geht. Ich habe natürlich die Kräfteverhältnisse gewusst von der österreichischen und von der deutschen Liga. Und ich wollte einfach schauen, wie weit ich kommen kann. Jetzt, besonders das letzte Jahr, der Gedanke Champions League ist schon durch meinen Kopf durchgegangen. Ich werde jetzt einfach schauen, was auf mich zukommt. Also ich habe ja noch nächste Saison beim THC Vertrag. Aber ich schaue mal, was kommt. Man weiß ja auch nie, was eben verletzungstechnisch und alles Mögliche, was passiert. Aber Champions League wäre auf jeden Fall ein Traum von mir.
Ich bin mir relativ sicher, dass der irgendwann wahr wird. Da habe ich relativ wenig Zweifel. Aber das ist natürlich dann auch schwer, wenn man jetzt so einen Erfolg erreicht hat mit dem Verein. Ja, ich will nicht sagen, der einen groß gemacht hat, weil natürlich die Jugendzeit war auch sehr, sehr wichtig. Aber du hast ja in den letzten, ich sag mal, 1,5, 2 Jahren einen enormen Sprung auch gemacht. Inwiefern ist das Umfeld, was du da gerade aktuell hast mit Herbert Müller, der ja auch viele, viele Jahre Nationaltrainer von Österreich war, genau das, was dir zumindest im Moment zu so einer Stärke verhilft?
Ja, natürlich. Also es ist das ganze Umfeld da, von den Mitspielerinnen bis zum Staff. Also es ist schon sehr familiär. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Also Heli kenne ich sogar noch länger als Herbert, weil ich beim Heli schon im Jugendnationalteam gespielt habe. Und der Herbert wollte mich dann unbedingt vom Nationalteam, also quasi von Österreich zum THC holen. Also dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Wenn der damals nicht mir den, wie heißt das, den Wurm ins Ohr gesetzt hat, dass ich unbedingt nach Deutschland muss und raus aus Österreich muss, wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich bin. Und natürlich dadurch, dass ich als ganz Junge hergekommen bin, war ich am Anfang so ein bisschen das Küken, auf das jeder aufgepasst hat. Und ja, ich kenne den Herbert schon ewig und habe natürlich eine andere Beziehung als andere Spielerinnen, die zum THC kommen. Natürlich würde ich sagen, hat das auch mitgespielt, dass ich so einen Sprung gemacht habe. Also er wusste schon vom Nationalteam, was ich kann und hat mir dadurch auch immer das Vertrauen geschenkt. Also ja, natürlich spielt das alles eine Rolle, warum ich dann im Endeffekt so einen Sprung gemacht habe und mich so entwickelt habe.
Man sagt bei euch in Österreich doch aber auch den Flo ins Ohr setzen, oder nicht?
Flo, ja, danke.
Ja, kein Problem.
Mir ist es gerade nicht eingefallen. Ja, ja, den Flo ins Ohr setzen.
Kein Problem, gern geschehen. Aber ja, man sieht also, wie viele kleine Puzzleteile zusammenpassen müssen, damit man hinterher großen sportlichen Erfolg hat. Und das sind so, ja, so viele kleine Einzelstücke, so kann man das, glaube ich, sagen, weil du hattest halt einen Verein direkt vor Ort, mehr oder weniger, das war gut für dich, und du hattest halt im Jugendbereich mit Helfried Müller einen Trainer bei den österreichischen Jugend- und Juniorennationalmannschaften, der dich dann schon kannte, und klar, logischerweise, der THC hat immer gerne mal eine Spielerin aus Österreich verpflichtet. Katrin Engel hat ja ganz früher schon dort gespielt und Josephine spielt ja auch schon viele, viele Jahre dort, aber das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Was mir aber vor allem hängen geblieben ist, ist diese, ich finde, fast schon Kernaussage dieses Gespräches, dass Mentalität Qualität schlagen kann. Du bist eine Spielerin, die immer durchpowert. Kannst du dir für dich persönlich vorstellen, solche Leistungen auf konstant hohem Niveau auch zu bringen, wenn du mehr Abwehr spielst? Du spielst teilweise Abwehr, aber sehr wenig. Glaubst du, das ist noch ein Aspekt deines Spiels, den du verbessern musst, um von einer sehr guten Spielerin zu einer sehr, sehr guten Spielerin zu werden?
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch, sage ich jetzt mal, mein nächstes Ziel, dass ich mehr Zeiten in der Abwehr bekomme. Das war halt auch bei mir jetzt in letzter Zeit relativ schwer, weil ich mit vielen Verletzungen schon die Jahre davor kämpfen musste. Und da habe ich mich dann quasi im Angriff immer wohler gefühlt, dass ich keine blöden Schritte mache. Deswegen, ich habe ja früher die ersten Jahre, wo ich hier gespielt habe, habe ich ja auch Abwehr gespielt. aber durch Verletzungen ist es dann eher zum Angriff geworden. Und dadurch, dass ich diese Saison auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt habe, habe ich dann auch nicht so viel trainieren können und deswegen habe ich mich eher auf den Angriff fokussiert. Aber ja, nein, also Abwehr ist auf jeden Fall, wie sagt man so schön, der Angriff gewinnt das Spiel, aber Abwehr gewinnt Championships. Also ich weiß ganz genau, also es sind im Handballspiel 70% ist die Abwehr mit Torhütern und 30% ist der Angriff. Natürlich will ich, was das angeht, noch einiges dazulernen. Aber es hat zum Beispiel Heli immer zu mir gesagt, so wie du Angriff spielst, ist es schwer, quasi dann auch noch Abwehr zu spielen. Also irgendwo muss man zurückstecken, weil ich ja natürlich, also wenn ich am Spielfeld bin, dann haue ich mich zu 100% rein. Und das kann ich natürlich leicht, dadurch, dass ich sage jetzt mal 30 Sekunden immer Pause habe, kann ich dann im Angriff alles geben. Aber ja, also solange ich auf der Platte stehe, gebe ich 100%, weil dafür bin ich da. Also solange mich der Trainer einwechselt, lasse ich alles, was ich habe, am Spielfeld.
Ja, ist genau die Einstellung, die man, glaube ich, auch braucht, um sportlich erfolgreich zu sein. Jetzt haben wir im Prinzip ja gar nicht über die sportliche Aktualität gesprochen. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet und da musstest du kurz lachen, weil die 4 Tage Pause, die ihr nach Graz hattet, was glaubst du, inwiefern haben die dann doch noch eine Rolle gespielt im Hinblick auf euer erstes Playoff-Halbfinale in Ludwigsburg? Weil die Niederlage war doch sehr deutlich, aber tja, was soll ich sagen? Playoffs sind Playoffs. Das ist ja ein neues System in Deutschland, also ein wieder eingeführtes System. Jetzt könnte man natürlich sagen, es reicht, wenn ihr zweimal mit einem Tor gewinnt in den nächsten beiden Spielen. Dann ist auch egal, wie hoch ihr das erste verloren habt. Also mit welcher Einstellung seid ihr da reingegangen? Und glaubst du, dass es vielleicht sogar falsch war, so lange freizugeben? Brauchtet ihr das aber auf der anderen Seite eventuell unbedingt?
Ja, natürlich. Also ich sage jetzt mal so, immer nach so einem Erfolg kann das in zwei Richtungen gehen. Also entweder man ist auf so einem High, dass man alles gewinnt, dass man super spielt, oder dadurch, dass dann so ein Druckabfall ist, dass dann quasi das genau in die gegengesetzte Richtung losgeht. Zu den 4 Tagen frei, ich glaube, das haben wir absolut gebraucht. Also es haben halt schon viele Spielerinnen haben wirklich fast 120 Minuten durchpowern müssen am Wochenende. Und die Saison ist halt auch schon lang und es haben schon alle Wehwehchen. Also ich glaube, dass wir uns die Tage frei verdient haben. Natürlich mit dem Blick aufs Spiel gegen Ludwigsburg war das vielleicht falsch. Aber dadurch, dass das quasi ein großes Saisonziel war und wir uns das schon davor ausgemacht haben mit Herbert, hat er leider nicht Nein sagen können. Und das Spiel gegen Ludwigsburg, das war auch, also man hat ein bisschen gemerkt, auch schon im Training davor, also es sind immer noch alle fertig vom Wochenende. Wir hatten ja auch, ich meine, wir hatten frei, aber wir hatten trotzdem viele Termine. Es ist dann auch ein bisschen schwer, nach so einem Erfolg dann quasi wieder in den Alltag zu starten, so ins normale Training, weil es ist leider auch manchmal ein bisschen traurig im Sport. Es geht immer Schlag auf Schlag weiter. Man kann eigentlich nicht so wirklich das feiern, was gerade passiert ist oder was man gerade geschafft hat. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn gerade quasi das letzte Wochenende gewesen wäre und jetzt die Saison zu Ende wäre, aber durch die Playoffs kommen halt nur harte Spiele auf uns zu. Und jetzt Ludwigsburg natürlich, das war, ich glaube, die höchste Niederlage, die wir diese Saison gehabt haben, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Aber das war halt auch, man hat halt gemerkt, immer noch schwere Beine vom Wochenende. Und die haben natürlich, haben sie sich wahrscheinlich eine Woche lang super auf uns vorbereiten können und haben auch ein super Spiel gemacht, also sowohl vorne als auch hinten, und haben unsere Fehler einfach bestraft. Ja, aber ich sage jetzt mal so, dass Mittwoch das Spiel wird ein ganz anderes. Also dadurch, dass wir daheim spielen und unsere Fans wieder im Rücken haben, wird es auf jeden Fall ganz anders laufen. Und wie du gesagt hast, man muss ja theoretisch die nächsten 2 Spiele nur mit einem Tor gewinnen, um weiterzukommen.
Ja, ob es jetzt ganz so einfach wird, das weiß ich nicht. Aber meine nächste und letzte Frage wäre dann auch gewesen, habt ihr denn für Mittwoch jetzt genug Energie? Was macht dich zuversichtlich und optimistisch, dass das wirklich ein anderes Spiel wird? Mal fernab dessen, dass ihr natürlich keine Anreise habt, sondern ihr spielt zu Hause, ihr spielt vor eigenen Fans, in dieser engen, in dieser heißen Halle, möchte ich mal sagen. Das kommt euch natürlich entgegen, aber Energie braucht der Körper ja trotzdem irgendwie.
Ja, also wie du sagst, natürlich sind uns die Kraftverhältnisse zwischen uns und Ludwigsburg absolut bewusst. Aber ja, nein, am Mittwoch bin ich wirklich zuversichtlich, dass das ein anderes Spiel wird, weil wir haben das schon öfters gehabt, dass wir in der Saison ein schlechtes Spiel gehabt haben und dann das nächste Spiel wussten wir gar nicht, was gerade passiert, weil wir plötzlich so gut wieder spielen. Und daheim sind wir halt immer stärker als auswärts. Das geht, glaube ich, vielen Mannschaften so. Also das wird auf jeden Fall ganz anders. Und eben mit unseren Fans, mit der roten Wand, wird das auf jeden Fall, glaube ich und hoffe ich, ein gutes Handballspiel.
Da fällt mir eine jetzt wirklich aber allerletzte Frage ein. Magst du als Spielerin die Playoffs? Oder würdest du dir wünschen, dass es vielleicht nur ein Hin- und Rückspiel gibt, wie das im internationalen Handball der Fall ist? Was sagst du dazu?
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein großer Fan von den Playoffs, weil ich finde, wenn man nach einer langen und harten Saison vorne steht, sollte man nicht nochmal um den Titel kämpfen müssen. Ich finde, so K.O.-Spiele sind einfach für den Pokal, deswegen gibt es den Pokal. Aber ich finde, eine normale Meisterschaft mit Hin- und Rückrunde finde ich meiner Meinung nach am besten. Natürlich ist es für die Fans, für die Liga, ist es natürlich wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend, weil natürlich am Ende der Saison nur gute Spiele, also nur spannende Spiele kommen. Nicht so, ich sage jetzt mal, wenn man sagt, die letzten paar Spiele sind gegen die unteren der Tabelle, wo es dann quasi egal ist. Aber ich finde trotzdem, dass es vielleicht sportlich nicht ganz fair ist, weil, habe ich schon mal gesagt, das Beispiel, sagen wir jetzt mal Dortmund-Metzingen. Erstes Spiel hat Dortmund gewonnen, zweites Spiel Metzingen. Und theoretisch hätte ja Metzingen das dritte Spiel auch gewinnen können. Und dann war Metzingen im Grunddurchgang Siebter und hätte dann Halbfinale gegen Blombeck gespielt. Und das finde ich dann quasi nicht ganz fair und verzerrt dann auch ein bisschen den Wettkampf, sei jetzt mal.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall ein Argument, das man bringen kann. Und das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Ludwigsburg hat ein Spiel verloren in der ganzen Hauptrunde und wäre logischerweise ein verdienter Meister. Und jetzt ist noch nicht klar, ob sie Meister werden. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem relativ groß, weil sie eben eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und eine bessere als die meisten anderen Teams. Aber trotzdem, das ist dann eine Spielerin, die vielleicht irgendwie verletzt ist. Das ist eine Tagesform, die entscheidet. Also das ist das Problem.
Ja, ganz genau, das finde ich auch so. Also eben, man weiß ja nie, was passiert, eine Saison ist lang. Sagen wir jetzt mal, okay, Ludwigsburg hat halt auch einen riesigen Kader, also vielleicht können die eine Spielerin, wenn die sich verletzen würde, also natürlich hoffen wir das nicht, aber können die quasi kompensieren. Aber ich sage jetzt mal, bei uns, wenn jetzt eine Abwehrchefin oder ich sage jetzt mal, ich mich verletze, dann muss man das ganze Spiel umstellen und wenn das dann am Ende der Saison kommt und dann quasi eine ganze Saison im Eimer ist, wegen den letzten Spielen, ist es halt schon schade. Und ich sage, es ist auch, glaube ich, für die Vereine ist es ganz schwer, wenn es zum Beispiel auch um die Kaderplanung geht, sowohl bei den Playoffs als auch bei den Playdowns, wenn man quasi im Jänner oder Februar noch nicht sagen kann, ob man international spielt oder nicht oder ob man erste Liga spielt oder nicht, glaube ich, ist das auch für die Vereine oft ein bisschen schwerer. Aber für die Zuschauer, für die Liga ist es natürlich super, weil das nur gute Spiele sind am Ende der Saison. Aber ich glaube eben, dass das sportlich nicht ganz fair ist.
Kann ich, wie gesagt, absolut nachvollziehen. Man muss ja nur mal auch auf das Beispiel Bayer Leverkusen schauen. Die haben nicht ein Spiel in der Hauptrunde gewonnen. Ein Unentschieden war das im Heimspiel gegen Zwickau, wo sie eigentlich fast schon gewonnen hatten. Aber ein Punkt. Und wenn die jetzt zweimal mit einem Tor gegen Zwickau gewinnen, dann sind sie am Ende weiter in der Bundesliga. Und das ist aus meiner Sicht nicht ganz der Sinn der Sache. Aber okay, da müssen sich andere Leute drüber Gedanken machen. Wir gucken mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich möchte mich aber bei dir bedanken für ein tolles Gespräch, für tolle Aussagen und auch für klare Meinung. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Falls ihr weitere Informationen zu diesem Podcast haben möchtet, dann findet ihr sie bei Social Media, bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Da gibt es ja, ihr kennt das, manchmal auch Umfragen, Breaking News und so weiter in der Instagram Story. Also folgt uns sehr, sehr gerne und hört nächste Woche wieder rein. Und da kann ich direkt darauf hinweisen, da könnte es sein, dass es die Sendung erst einen Tag später gibt. Denn in der Handball-Bundesliga der Männer wird am Montag gespielt und nicht nur ein Spiel, sondern gleich mehrere. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Grund dafür ist, ist aber auch egal. Also das nur als Information, höchstwahrscheinlich dann entweder am späten Montagabend, je nachdem, wer mir wann zur Verfügung steht, oder eben dann erst am Dienstagmittag. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.